Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnall Zürich, Schaffhausen. Anklage im Familiendrama von Hünk. Der Vater muss sich wegen Mord an seiner Tochter vor Gericht verantworten. Von alleine gestellt. Ein Hooligan, der im letzten Grund vermutlich eine Petarde gezündet hat, hat sich selber bei der Polizei gemeldet. Uhrenmekka Zürich. Das Werk vom genialen Uhrenmacher Prege tickt ab sofort im Landesmuseum. Und plötzlich hat es keinen Fluglärm mehr. Der ehemalige Swissair-Pilot Olaf Brunner erinnert sich 10 Jahre nach dem Grounding. Das Wetter mit dem alten Weibersommer ist es vorbei. Morgen gibt es noch maximal 12 Grad. Am Mikrofon Sabine Meyer. Es war im Mai vom letzten Jahr, wo der 52-jährige Vater zu Zürich-Hünk seine 16-jährige Tochter mit einem Bierli getötet hat. Jetzt muss sich der Mann vor Gericht verantworten, und zwar wegen Mord. Und wegen versuchter Tötung. Er soll nämlich schon früher versucht haben, seine Tochter umzubringen. Peter Fritschi.
Der Mordversuch ist erst während der Ermittlungen rausgekommen. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft 4 heute bekannt gegeben. Und zwar habe der Vater am 20. April vom letzten Jahr einen Föhn in die Badwanne rühren, wo seine 16-jährige Tochter drin gebadet hat. Der Vater streitet das ab. Anders beim Mord am 10. Mai. Der Vater gibt zu, dass er seine Tochter im Elternhaus im Rütihofquartier zu Hünk mit einem Bierli getötet hat. Für den zuständigen Staatsanwalt Ulrich Krätli ist das eine besonders brutale Tat. Darum auch die Mordanklage.
Es ist einfach so, dass das Gesetz Mord vorsieht, wenn ein besonders skrupelloses Handeln von einem Täter gegeben ist. Und da nennt das Gesetz als Beispiel, wenn ein Beweggrund von einem Täter, Zweck von der Tat oder die Ausführung von der Tat besonders verwerflich ist. Was jetzt aber im konkreten Fall gegeben ist, kann ich im Moment nicht sagen. Das wird dann eben vor Gericht auskommen.
Seine Tat gibt der Vater zu. Beim Ablauf hingegen, wie es passiert ist, erzählt er aber offenbar eine andere Geschichte als die Staatsanwaltschaft. In welchen Punkten sich seine Version von der Staatsanwaltschaft unterscheidet, dazu sagt der Ulrich Krätli nichts. Auch zum Motiv hat man heute nicht mehr erfahren. Aus dem Umfeld des töteten Mädchen war aber schon kurz nach der Tat zu hören, dass sein Vater als strenggläubiger Moslem nicht einverstanden war mit der Art und Weise, wie seine Tochter gelebt hat. Sie habe geraucht, einen Freund gehabt und sich geweigert, um ein Kopftuch zu tragen. Und wegen dem hat es auch immer wieder Streit gegeben zwischen dem Vater und seiner Tochter. Der Vater sei dabei mehr als einmal gewalttätig geworden. Das Zürcher Sozialamt hat die Familie auch betreut. Von dem Mordversuch mit dem Föhn in der Badwanne hat das Sozialamt offenbar nichts gewusst.
Nein, von dem Vorfall haben wir gar keine Kenntnis gehabt,
sagt der Sprecher des Sozialen Dienstes der Stadt Zürich, der Guido Schwarz. Alle die Hintergründe von dem Fall kommen aber sicher wieder am Prozess zur Sprache. Dann stellt die Staatsanwaltschaft auch ihre Strafanträge.
Das Gesetz sieht bei Mord einen Strafrahmen von mindestens 10 Jahren bis zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe vor,
sagt der Staatsanwalt Ulrich Krätli. Der Täter sitzt immer noch in Untersuchungshaft. Dort bleibt er auch, bis der Prozess anfängt.
Wenn der Mordprozess am Bezirksgericht Zürich stattfindet, ist noch offen, es dürfte aber noch mehrere Monate gehen. Einer von den beiden Fußballfans, der letzten Sonntag im letzten Grund eine Feuerpetarde gezündet hat, hat sich selber bei der Stadtpolizei gemeldet. Angestossen haben das Geständnis Medienbericht. Mürili Eisi.
Der 23-jährige Mann ist heute Morgen zu der Polizei und hat laut der Polizeisprecherin Judith Hödl gerade sofort erzählt, was er gemacht hat.
Er hat ganz klar gesagt, dass er der ist, der in den Medien ja jetzt abgebildet war, wo man suche, wo ein Fackel gerührt hat.
In verschiedenen Medien sind 2 Männer abgebildet. Im Blick zum Beispiel mit der Überschrift «Das sind sie, die Petardenwerfer». Dort hat man auch das Gesicht vom einen gesehen. Man könnte also sagen, in dem Fall hat es etwas gebracht, dass Fotos veröffentlicht worden sind. Trotz allem, bei der Polizei ist man nicht glücklich darüber, dass die Medien das gemacht haben. Es sei heikel, meint Judith Hödl.
Bei der Polizei ist es ja so, dass eine öffentliche Fahndung immer das letzte Mittel ist, das wir anwenden können. Zuerst müssen alle anderen polizeilichen Mittel ausgeschöpft werden, um an einer Täterschaft habhaft zu werden. Und erst dann kann man mit einem Bild an die Öffentlichkeit, dort hat es aber auch die Voraussetzung, dass man dann dieser Person wirklich auch eine Straftat anweisen kann, die auf dem Bild ist und dass die Qualität gut ist. Sonst besteht eben die Gefahr, dass auch jemand könnte verwechselt werden.
Die beiden Männer, die in den Medien als Petardenwerfer bezeichnet worden sind, haben ein Sweatshirt mit Kapuzen angehabt. Der eine hat ein Netz vor dem Kopf gehabt, der andere einen Schal. Schwierig zu identifizieren. Und tatsächlich hat die Polizei zuerst einen falschen verwischt.
Man hat gestern gesehen, dass wir ja auch Hinweise bekommen haben aufgrund von Medienberichten auf eine ganz bestimmte Person. Man hat die Person dann überprüft und hat sich dann in dem Fall herausgestellt, dass eben diese Person überhaupt nicht in Frage kommt für die Straftat.
Judith Hödl hofft darum, dass es nicht zur Routine wird, dass Medien mit Fotos Leute an den Pranger stellen. Der Mann, der sich heute bei der Polizei gestellt hat und gesagt hat, er hätte Petarden gerührt, ist jetzt beim Staatsanwalt.
Im Westen von Uster soll es schon bald weniger Stau haben. Der Zürcher Regierungsrat hat auch im neuesten Strassenbauprogramm die baulichen Massnahmen zu Uster-West als prioritär aufgelistet. In den letzten 10 Jahren ist das Projekt immer wieder verzögert worden, erklärte Thomas Kübler, Bauvorstand der Stadt Uster.
Es ist einfach das Problem, dass sich die Vorgaben immer mehr verschärfen, wenn man neue Strassen bauen. Es sind Naturschutzanliegen, die auch innerhalb der Baudirektion vorgebracht worden sind, die man berücksichtigen musste. Es hat Verzögerungen im Zusammenhang mit den Kompetenzkonflikten im Regierungsrat zwischen der Frau Vierz und der Frau Fuhrer. Das hat aber verschiedene Projekte betroffen. Aber auch Uster-West ist dort sicher um ein Jahr, anderthalb zurückgeworfen worden. Ja, das sind halt die Probleme, die einfach zeigen, dass so ein neuer Strassenbau etwas sehr, sehr Schwieriges mittlerweile geworden ist.
Die nächste Hürde, die Uster-West nehmen muss, ist der Kredit von 21 Millionen Franken, den der Kantonsrat bewilligen muss. Nachher soll das Projekt öffentlich aufgelegt werden. Als weitere wichtige Bauprojekte hat der Regierungsrat den Autobahnzubringer Ottenbach-Opfelden festgelegt, die Westtangente Wetzikon und den Ausbau der Mutschellenstrasse zu Dietikon. Soll die Grundstufe in allen Gemeinden eingeführt werden oder soll jede Gemeinde selber können zwischen Kindergarten und Grundstufe entscheiden? Zwischen diesen zwei Modellen muss sich der Zürcher Kantonsrat entscheiden. Der Regierungsrat legt ihm 2 Versionen vor, wie die sogenannte Prima-Initiative könnte umgesetzt werden. Die hat ganz allgemein verlangt, dass die Kindergartenstufe weiterentwickelt wird. Jahrelang ist geplant und ausgeschafft worden. Jetzt liegt, nach dem Entwurf im Mai, die definitive Spitalliste fürs nächste Jahr auf dem Tisch. Unter anderem sind 25 Akutspitäler und 3 Geburtshäuser drauf, darunter auch die Klinik Hirslanden. Die Muriel Jäsi hat mit dem Zürcher Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger über die Liste geredet.
Thomas Heiniger, die Spitalliste liegt schwarz auf weiß auf dem Tisch. Schlafen Sie jetzt besser?
Ich habe von gestern auf heute gut geschlafen, aber auch in Zukunft werde ich hoffentlich gut schlafen können. Ich bin der Überzeugung, dass wir eine zweckmässige Spitallandschaft im Kanton Zürich haben, die für Patientinnen und Patienten eine Versorgungssicherheit und auch eine transparente Auswahl, wer welche Leistungen bringt, damit geschaffen haben.
Wenn Sie zurückschauen, welches ist über all die Jahre jetzt von der Spitalplanung die grösste Knacknuss gewesen?
Ich glaube, es ist wichtig gewesen, dass wir ein klares Verfahren haben, dass wir sehr und auch ein Transparenzverfahren, das haben wir von Anfang an wählen. Und dass man all das kann in der Öffentlichkeit aufzeigen und verständlich machen, das habe ich als eine der grössten Schwierigkeiten angeschaut, dass man auch bei dem transparenten Verfahren bereit ist, sich auch mit den Leistungsbedingungen, den Ärzten beispielsweise, wenn es um die Leistungsgruppe geht oder um Diskussionen um Mindestfallzahlen, dass man sich dieser Diskussion stellt und das nicht einfach im Geheimen am grünen Tisch macht. Das ist für mich die grosse Herausforderung. Aber ich glaube, die hat sich völlig gelohnt, dass wir die gepackt haben.
Jetzt läuft die Beschwerdefrist. Die nächsten 30 Tage bis Anfang November. Rechnen Sie mit vielen Beschwerden?
Nein, ich rechne nicht viele Beschwerden. Gerade weil wir so ein sehr nachvollziehbares Transparenzverfahren gewählt haben und die Entscheid eigentlich auch diskutiert haben im Vorfeld schon. Wir wissen sicher von einer Beschwerde, die ist angekündigt worden. Die wird kommen, aber die wird das System nicht zum Einstürzen bringen.
Also wenn es noch Beschwerden gibt, das hat dann keine aufschiebende Wirkung, dass die Spitalliste nicht in Kraft tritt?
Sowohl das Spitalfinanzierungssystem, die DRGs, die Fallpauschale, die kommen am 1. Januar und die Spitalliste gilt auch ab dem 1. Januar. Unabhängig von den Beschwerden, die aufschiebende Wirkung ist denen entzogen. Das wird sich also erst dann in Zukunft allenfalls wieder verändern.
Ist die Spitalliste dann in Stein gemeißelt?
Genauso wie die medizinische Entwicklung und Bevölkerungsentwicklung, die demografische Entwicklung sich laufend ändert, ist auch die Spitalplanung ein rollender Prozess. Die kann nicht heute für die Zukunft in Beton gegossen sein. Wir werden uns mit all diesen Entwicklungen müssen auseinandersetzen, die Erfahrungen auch genau sammeln, die wir jetzt machen, mit den Mindestfallzahlen, mit unseren Leistungsaufträgen. Wir haben auch neue Gesuche, die natürlich kommen. Die Spitallandschaft entwickelt sich weiter. Aber das ist ein rollender Prozess, der läuft gerade weiter ab dem 1. Januar 2012.
Das heisst, wann kommt die neue Spitalliste?
Eine ganz neue Spitalliste kommt nicht schon übermorgen. Wir glauben, dass es vielleicht in 5 Jahresrhythmus eine generelle Überprüfung muss stattfinden. Aber kleine Veränderungen, die sind laufend möglich, gerade wie sich eben auch die Spitallandschaft verändert. Neue Spitäler drängen da an, stellen Gesuche und die müssen wir behandeln. Die können wir nicht einfach für 5 Jahre aufschieben.
Letzte Frage, was merken Zürcherinnen und Zürcher von dieser neuen Spitalliste ab dem neuen Jahr?
Sie machen nicht viel in dem Sinn, wie es geht gut weiter. Wir kennen heute keine Wartezeit oder fast keine Wartezeit in Spitälern. Und das ist im Vergleich zum Ausland natürlich ein ganz wesentlicher Vorteil. Das dürfte auch in Zukunft nicht so sein. Wir kennen heute eine gute Qualität in Spitälern und das soll auch in Zukunft garantiert sein. Von diesen blutigen Austritten, die da als Schreckgespenst quasi umgereicht werden, von denen habe ich keine Angst.
Der Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger auf Fragen von der Muriel Jeisi. Schaffhauser Spitäler, auch die sind übrigens weiterhin auf der Zürcher Spitalliste. Das Leben ist in der Stadt Zürich im letzten Monat leicht teurer geworden. Das zeigt der Konsumentenindex, der im September um 0,3% gestiegen ist. Wieder mehr zahlen hat man müssen für Kleider und Schuhe oder anders gesagt Winter- und Herbstmode ist in den Läden, der Ausverkauf ist vorbei. Aber auch die Heizölpreise sind gestiegen. Günstiger geworden sind kleinere Posten wie Esswaren oder Pflegeprodukte, für die hat man im September weniger gezahlt. Und dank Aktionen sind auch die Preise von Wein und Bier tiefer gewesen als noch im Sommer. Das Albisrieden an der Albisrieder Strasse ist es heute kurz vor Mittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 41-jähriger Autofahrer ist hinterst aus dem Parkplatz rausgefahren. Auf dem Trottoir hat er eine 72-jährige Frau verletzt. Und zwar so schwer, dass die Frau noch auf der Unfallstelle gestorben ist. Was genau passiert ist, ist noch nicht klar. Die Polizei sucht Zeugen. In 3 Wochen sind Wahlen und die Parteien buhlen um Wählerinnen und Wähler. Die einen geben sich familienfreundlich, andere ausländerfeindlich, ökologisch-freiheitlich, atomfeindlich oder KMU-freundlich. Und gerade das scheint ein beliebtes Feld zu sein bei den KMU, den kleinen und mittleren Unternehmen im Gewerbe, probieren immer mehr Parteien zu punkten. Das jüngste Beispiel die SP mit dem Resultat ein offener Briefwechsel zwischen der FDP und den Genossen. Michael Hiller.
Liebe SP, die FDP freut sich darüber, etc. etc. Anlass zu dem Lob in dem offenen Brief vom politischen Gegner, ein Positionspapier von der SP und ihre Ankündigung, sich künftig um die Anliegen vom Gewerbe zu kümmern. Es geht allerdings nicht ohne Seitenhieb. Und der ist der eigentliche Grund von dem offenen Brief. Die FDP nimmt für sich nämlich in Anspruch, dass die SP nur dank der Freisinnigen und ihrer jahrelangen Aufklärungsarbeit überhaupt aufs Thema KMU gekommen. Die eigentliche KMU-Partei, das Original also, sind nämlich sie, die FDP. Das eine gibt's andere, so hat auch die SP die Tasten gegriffen und ihrerseits einen offenen Brief an die FDP verfasst. Auch sie nicht ohne sarkastischen Unterton, selbstverständlich. Liebe Freisinnige, wir freuen uns, dass die FDP in der SP nun wieder eine Mitstreiterin sieht, etc., etc., etc. Jetzt ist es aber natürlich nicht so, dass FDP und SP genau das Gleiche meinen, wenn es von KMU-freundlicher Politik redet. Zum Beispiel Bürokratieabbau. Das zentrale Thema von der FDP ist etwas, das für die SP hausgemacht ist. Es sind nämlich die bürgerlich beherrschten Kantons- und Bundesparlament, die die Gesetze gemacht haben, schreibt sie maliziös in ihrem offenen Brief. Ein anderes in der Stadt Zürich ein besonders heisses Politthema, Parkplatz. Weil die SP ihrem KMU-Papier relativ pragmatisch sagt, das städtische Gewerbe brauche Parkplätze, kommt die FDP sofort und auch sarkastisch zum Schluss, die SP nehme Abstand von ihrer ideologischen Anti-Auto-Haltung. Allerdings meinen die Sozialdemokraten primär Parkplätze für die Gewerbler selber. Für die FDP stehen die Kundenparkplätze im Vordergrund. Es ist durchaus amüsant, das Politgeplänkel via offene Brief zwischen FDP und SP. Das Ganze hat aber natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Schließlich ist Wahlkampf. Und in dem haben nicht nur die FDP und SP die KMU im Visier, sondern natürlich auch die SVP und die CVP sowieso. Und überhaupt, KMU-findlich will sich sicher gar keine Partei geben.
Uhrenliebhaber. Für die ist Zürich momentan ein Paradies. Cartier heisst eine grosse, glamouröse Ausstellung im Museum Bellerive und um den Abraham-Louis Breguet dreht sich's im Landesmuseum. Die Ausstellung über einen der genialsten Uhrenmacher ist heute aufgegangen. Die Corelia Fankhauser ist schauen.
Cartier im Museum Bellerive, Breguet im Landesmuseum. Dass es in Zürich gleichzeitig gerade zwei Uhrenausstellungen gibt, sei nicht blank gewesen, sagt der Direktor vom Landesmuseum, Andrea Spielmann. Aber es sei doch ein glücklicher Zufall.
Sie haben auf der einen Seite Cartier, der sehr stark auf Schmuck, auf Dekoration setzt, und da Breguet, sehr schlicht, neoklassische Eleganz, Technologie, die sich ändert, Innovation. Also sehr eine schöne Ergänzung letztlich, und das ist ja dann ein Glück, wenn man das gleichzeitig kann in der gleichen Stadt sehen und dann miteinander vergleichen.
Die Ausstellung im Landesmuseum ist sehr klein im Vergleich zu deren im Museum Bellerive. In einem kleinen, höheren Raum stehen etwa ein Dutzend halbrunde Vitrinen voller Uhren und Urkunden. Eng ist es in diesem Raum und weit weg von der Glitzerwelt Cartier. Der Abraham-Louis Breguet ist 1747 zu Neuchâtel auf die Welt gekommen und mit 15 ist er auf Versailles in die Uhrmacherlehre.
Breguet hat natürlich eine Geschichte, die einzigartig ist. Also wenn sie schon im späten 18. Jahrhundert anfängt mit technischen Innovationen. Ein weise Kind aus Neuchâtel, das auswandert, das auf Paris geht und dort plötzlich die ganze Europa erobert mit seinen Uhren. Das ist eine einzigartige Geschichte.
Eine Geschichte, die darum auch eine Ausstellung wert ist, meint Andrea Spielmann. 170 Uhren sind in diesen Vitrinen chronologisch angeordnet. Alles Taschenuhren und Pendüle, Armbanduhren, hat es im 18. Jahrhundert noch fast keine gegeben. Der Abraham-Louis Breguet hat die Uhren schon ganz früh rein äußerlich verändert, erklärt Kuratorin Christine Keller. Der Breguet habe den Uhrenstil revolutioniert und zum Beispiel ganz neue Zifferblätter entworfen.
Einfache Email-Zifferblätter, dann später die guillochierten Zifferblätter mit klar lesbaren arabischen Ziffern und den berühmten Breguet-Zeiger. Das sind diese gebläuten Zeiger, schlanke, mit dem typischen Mond oder dem Kreis am Schluss des Zeigers.
Vor allem aber hege der Breguet-Uhren technisch extrem weiterentwickelt. Er hat zum Beispiel das Tourbillon erfunden, eine Vorrichtung, die macht, dass die Uhren genauer laufen, oder eine Art Krone zum Touren aufziehen, weil bis dann hat man das immer mit einem extra Schlüssel machen. Die Uhren, die hat Abraham-Louis Breguet für Kaiser und König gebaut, für den Napoleon oder die Marie Antoinette. Er war also auch ein begnadeter Geschäftsmann gewesen. Das Landesmuseum hat die Ausstellung fixfertig vom Pariser Louvre übernommen und es ist eine Ausstellung, die sicher für alle leidenschaftlichen Uhrenliebhaber interessant ist. Wer aber lieber vor allem Glitzer und Glamour rund um die Uhr hat, der geht besser ins Museum Bellerive zu der Konkurrenz Cartier.
Cordelia Fankhauser, die Uhrausstellung im Landesmuseum ist heute aufgegangen und geht bis am 8. Januar. Zeit 12 Minuten vor 6 Uhr. Zeit für den zweiten Teil unserer Serie 10 Jahre nach dem Swissair Grounding. Der Name Swissair, auch nach 10 Jahren, hat er seinen Glanz nicht verloren. Vor allem nicht bei den ehemaligen Angestellten. Einer von ihnen ist der Olaf Brunner aus Bassesdorf. Er ist heute 71 und ist von 1965 bis 1993 als Pilot für Swissair geflogen. Also satte 28 Jahre. Der Hans-Peter Künzi hat den Olaf Brunner getroffen, und zwar in der Wings Bar, eine Bar in Zürich, die nach dem Grounding von der ehemaligen Swissair-Angestellten gegründet worden ist und wo Swissair bis heute noch ein bisschen weiterlebt.
Herr Brunner, wir sitzen hier in alten, original Swissair-Sessel. Neben uns hat es noch so Swissair-Trolleys, es hat hinten Flugzeugfenster und sonst einen ganzen Haufen alte Swissair-Accessoires. So sieht es aus in dieser Bar. Wie fühlen Sie sich da so?
Ich fühle mich sehr gut, weil die Erinnerungen, die ich an Swissair habe, die sind eben auch gut.
Also eben sind es mehr die positiven Gefühle, wenn Sie all die Sachen sehen, oder können auch die negativen Erinnerungen eben an das Grounding führen?
Nein, ich denke, es sind vorwiegend die positiven Erlebnisse, die man hatte in dieser einstigen Luxus-Airline.
Kommen wir gleich jetzt zurück auf den Jahrestag, den 10. Jahrestag von dem Grounding am 2. Oktober 2001. Da sind Sie schon pensioniert gewesen. Wissen Sie noch, was Sie gemacht haben, wo Sie gewesen sind, wo Sie da von dem Grounding gehört haben?
Ich wohne in Bassesdorf und habe von dem Grounding gehört via Medien, via Radio. Und dann hatte ich ein schreckliches Erlebnis gehabt. In Bassesdorf hat es keinen Fluglärm mehr gegeben. Das ist mir also regelrecht eingefahren.
Und was haben Sie gedacht, als Sie gehört haben, Ihre Swissair, die ist jetzt am Boden, was ist Ihnen da als erstes durch den Kopf?
Ich bin wütend geworden, weil das, man hat es ja eigentlich gesehen, wie das wirklich tolle Geschäftsmodell einfach fahrlässig über den gefahren worden ist.
Noch ein bisschen zu Ihrer eigenen Vergangenheit. Man hat das immer wieder gehört, Swissair ist ganz ein besonderer Arbeitgeber. Man hat vom Swissair Spirit geredet, wo all die Leute, die dort geschafft haben. Aber was liegt das? Worin hat der Swissair Spirit bestanden?
Wir haben in einem Luxussegment geschafft. Ein Flug in den 50er, 60er Jahren, das war ein absolutes Luxusprodukt gewesen. Und dementsprechend sind wir eben in einem Luxusbereich haben wir uns bewegt. Wir sind auch verwöhnt worden. Wir sind in den besten Hotel haben wir logiert. In New York haben wir einen Central Park gehabt. Und man hat sich dann natürlich sehr gehoben gefühlt und wohl in dieser Airline.
Also eben ein bisschen böse, können wir sagen. Ihnen hat es einfach bei der Swissair gefallen, weil Sie verwöhnt worden sind. Sie haben einen guten Lohn gehabt, haben in diesen Luxushotel können arbeiten. Klar, finden wir es dann einen tollen Arbeitgeber.
Ja, sicher hat das einen grossen Teil dazu beigetragen. Es ist aber auch gut geschafft worden. Man hat genau müssen arbeiten. Es sind einfach die alten Schweizer Werte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Genauigkeit. Die sind in der Swissair gelebt worden und das ist auch der Erfolg von dieser Airline.
Und der Swissair Spirit, den gibt es ja offenbar immer noch. Es gibt eine ehemalige Vereinigung, wo Sie mit im Vorstand sitzen. 1400 Mitglieder hat die immer noch. Was machen wir dort so Jahr ein, Jahr aus?
Ja, wir tun im Vorstand 3 bis 4 Anlässe organisieren im Jahr. Und im Prinzip muss man dort nur einen Treffpunkt festlegen und nachher muss man kein Programm mehr vorschreiben, weil dann kommen die Geschichten führen und die Leute können stundenlang diskutieren, eben von diesen tollen Zeiten, die wir erlebt haben.
Also eben, man redet vor allem über die tollen Zeiten. Das Grounding, der 2. Oktober 2001, ist das auch noch ein Thema oder haben wir das aus der Erinnerung gestrichen?
Das ist nicht mehr ein grosses Thema, weil es bringt ja nichts. Der Kollaps ist passiert. Hingegen die guten Erinnerungen, die bleiben, und an denen kann man sich freuen.
Ich werde jetzt gleich mit Ihnen eben noch vor allem über das Grounding reden. Also heute, jetzt 10 Jahre später, wie sehr traut Sie das Swissair noch an?
Ja, ich finde es einfach wirklich schade, dass so eine gute Airline dermassen grausam zugrund gegangen ist. Und es ist auch betrüblich, dass jetzt Deutschland, also die deutsche Manager die Airline müssen leiten. Ich denke, in der Schweiz sollte es genügend Leute haben, die das auch können.
Jetzt zum Jahrestag, zu dem 10. Jahrestag von dem Grounding hat es ja wieder einen Haufen Berichte und Analysen gegeben in den Medien. Einseitige Analyse ist mir besonders aufgefallen in der NZZ am Sonntag. Die war überschrieben mit Glücksfall Grounding. Der Tenor, wenn man das kurz zusammenfasst, war, ohne den Schock von dem Grounding wäre es viel schwieriger geworden, die nötigen Konsequenzen zu ziehen, dass wir heute wieder eine Fluggesellschaft in der Schweiz haben, die eben gute Verbindungen in die Welt anbietet und das erst noch einigermaßen rentabel, wenn Sie so etwas hören. Können Sie das nachvollziehen?
Das ist eine Möglichkeit, dass es so hätte rauskommen können. Aber viel schlimmer ist einfach, dass man das eben jahrelang nicht kontrolliert hat, vor allem der Verwaltungsrat. Ich weiss nicht, ob die geschlafen haben dort oben. Das hat man ja gesehen, wie jedes Jahr weniger Geld in der Kasse ist. Und dann hätten die frühzeitig eingreifen sollen.
Also dann sehen Sie den Fehler schon eher bei der Swissair-Leitung selber und nicht bei irgendwelchen bösen dritten Banken, Bundesrat? Oder wie haben Sie das Gefühl, wer da schuld ist?
Ich würde schon sagen, dass da vor allem die Führung, der Verwaltungsrat, der die Aufsicht hat auf das Ding, auf das Geschäft, dass die versagt haben. Sind dann natürlich noch andere Sachen dazugekommen. Das war der Regulierung vom Luftverkehr. Es ist 9/11 dazugekommen. Sind dort wirklich ein paar Sachen passiert, die negativ auf das Geschäft eingewirkt haben.
Und eben die Analyse, die ich vorhin kurz gebracht habe, also in dem Fall finden Sie, die hat vielleicht durchaus etwas?
Es ist, wie gesagt, es ist eine Hypothese, dass die Swiss aus eigener Kraft nicht mehr hätte können wieder belebt werden. Ich denke, es wäre wahrscheinlich möglich gewesen, vielleicht wäre der Weg ein bisschen länger geworden.
Zurück jetzt in die Gegenwart. Sie als jetzt eben als Rentner, wenn Sie auch ein bisschen rumfliegen, zum Beispiel mit der Swiss. Also, fliegt man für Sie auch noch ein bisschen Swissair mit? Haben Sie da auch noch positive Erinnerungen? Oder ist das einfach dann ganz normal, wie wenn Sie irgendwie mit Air France oder British Airways oder sonst einer Gesellschaft fliegen?
Ich fliege gern mit der Swiss. Es ist immer noch ein bisschen ein Stück Heimat in diesen Flügerinnen, wie es früher auch war. Aber der Swissair-Geist, der kommt ganz sicher nicht mehr zurück. Und das hat aber auch damit zu tun, dass jetzt heute ein Flug praktisch ein Wegwerfartikel geworden ist. Es kostet einen halben Stiftelohn, um auf New York zu fliegen.
Also können Sie mir das gleich nochmal erklären, den Swissair-Geist, wenn man früher vor 15 Jahren von Zürich auf New York geflogen ist und heute mit der Swiss von Zürich auf New York fliegt. Was ist denn der Unterschied? Wo fehlt jetzt heute der Swissair-Geist?
Ich denke auch, die Besatzungen sind heute viel mehr belastet und können sich, haben weniger Zeit, es sind weniger Besatzungsmitglieder auf dem Flugzeug, können sich weniger dem Passagier widmen. Früher hätte ein Hostess können sich eine halbe Stunde mit einem Passagier unterhalten. Das ist heute nicht mehr möglich bei dieser höheren Arbeitsbelastung.
Zu Ihnen selber, ich habe es am Anfang gesagt, in dieser Bar, wo wir sind, da hat es ganz einen Haufen alte Swissair-Accessoire, eben die Sessel, wo wir jetzt gerade drauf sitzen. Wie sieht das bei Ihnen zu Hause aus? Haben Sie da so quasi ein kleines Swissair-Museum bei Ihnen?
Nein, das habe ich nicht. Ich habe bei meinem Weggang habe ich eine Schaufel, eine Frontschaufel vom Jumbo bekommen, mit einer Gravierung drin, und die steht bei mir im Büro, und jedes Mal, wenn ich die anschaue, weiss ich, dass die mich einmal durch die Luft getrieben hat.
Und heute jetzt, was hat das für Sie noch für eine Bedeutung, dass Sie eben mal nicht nur einfach Pilot gewesen sind, sondern eben Swissair Pilot gewesen sind?
Ja, das war etwas ganz Besonderes gewesen. Ich hatte zum Beispiel einmal in meinem Leben eine massgeschneiderte Kleidung gehabt, und das war meine erste Co-Pilotenuniform gewesen.
Und sonst, abgesehen von der Uniform?
Wir haben eine wahnsinnig gute Zeit verwünscht. Alle Umstände haben einfach dazu geführt, dass die Airline viel Geld verdient hat. Man hat dementsprechend gute Löhne können zahlen. Die Arbeitsbelastung war moderat, kann man es heute aus heutiger Sicht sagen. Es war wirklich toll, mit dieser Gesellschaft herumzufliegen.
Erzählte Olaf Brunner, 28 Jahre Swissair-Pilot, im Gespräch mit Hans-Peter Künzi. 10 Jahre nach dem Grounding, das ist auch bei uns morgen nochmal ein Thema, im dritten und letzten Teil unserer Serie, reden wir mit der Frau, die am 2. Oktober 2001 die legendäre Durchsage gemacht hat am Flughafen Kloten. Und damit gerade zum Wetter von morgen, Christoph Sigrist von SF Meteo.
Zur Nacht kommt eine Kaltfront rein und bringt uns kräftigen Regen. Morgen haben wir dann viel Gewölk über uns und es gibt nur wenige Aufhellungen. Dazu kann es manchmal wieder regnen. Das Wochenende ist meistens bedeckt, am Samstag kann es aber kurz noch trocken sein, dann kommt es wieder regnen und vor allem am Sonntag ist es trüb und nass. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Samstag auf rund 1000 Meter oben runter, am Sonntag steigt sie dann wieder an. Die Temperaturen erreichen in Zürich 10 bis 13 Grad, in Wald nur noch 9 Grad. Bis am Sonntag kutet es gegen jemanden und das recht kräftig.
Vor der Sendung «Echo der Zeit», Themen vom Regionalschnall, kurz und knapp. Im Familiendrama von Hünk kommt es zu einer Anklage. Der 52-jährige Vater, der im Mai vom letzten Jahr seine 16-jährige Tochter mit einem Bieli umgebracht hat, muss sich wegen Mord vor Gericht verantworten. Dazu wird ihm auch noch versuchte Tötung vorgeworfen. Während der Ermittlungen ist nämlich herausgekommen, dass er 3 Wochen vor dem Mord vermutlich schon mal versucht hat, seine Tochter umzubringen. Der Anklagte aber bestreitet das. Der effektive Mord an seiner Tochter gibt der 52-jährige aber zu. Einer der beiden Fußballhooligans, der am Sonntag beim Derby im letzten Grund wahrscheinlich eine Feuerpetarde in die Zuschauer gerührt hat, hat sich bei der Stadtpolizei Zürich selber gestellt. Und zwar aufgrund von Medienberichten. Die Polizei hat den Mann darauf aber festgenommen. Momentan wird der von der Staatsanwaltschaft befragt. Die Gesundheitsdirektion vom Kanton Zürich hat heute die definitive Spitalliste vorgestellt. Darauf sind unter anderem 25 Akutspitäler, unter anderem eine Klinik Hirslanden und 3 Geburtshäuser. Ein Erstspital hat schon Rekurs eingelegt gegen die Liste. Laut dem Gesundheitsdirektor dürfte das aber nichts daran ändern, dass ab dem 1. Januar 2012 die Spitalliste gilt. Soweit das Regionalschnall am Donnerstagabend. Wir sind zurück morgen um 6:30 und rund um die Tour findet ihr uns auf regionalschnall.ch. Verantwortlich für die Sendung ist Margrit Meier. Ich bin Sabine Meier.
Das Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.